Heute zu Gast im Aoki Bar Talks Podcast der GPS-Tracking-Experte Bodo Erken von Trackerando.
Think big. Ja? Also wenn man in Deutschland eine neue Idee hat, kann man froh sein, wenn man 2-3 Millionen kriegt als Fördergelder von Hightech-Fonds oder privaten Investitionen. In Amerika ist das 10-fache oder 20-fache, was man direkt einem Startup in die Hand gibt, um zu sagen, okay, probier es aus, deine Idee hört sich gut an, wenn es funktioniert, ist super, dann ist das schon auf der richtigen Größe gescaled. Ja. In Deutschland sagt man immer, probier es vorsichtig aus. Und das funktioniert nicht.
Herzlich willkommen zum Aoki Bar Talks Podcast.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von den Aoki Bar Talks. Heute geht alles um GPS-Tracking. Und zwar hat mein Kollege Rainer Schniedergerst den Bodo Erken von Trackerando zu Gast. Und der ist ein wahres Urgestein aus dem GPS-Tracking-Business. Er hat über 10 Jahre Erfahrung, ist selbstständig mit Trackerando, hat da die unterschiedlichsten Kunden und Use Cases, wirklich spannende Geschichten vom Oldtimer über das Rennboot, über alles Mögliche. Sehr, sehr spannend. Auch echt ein netter Kerl, kennen wir aus unserem Ökosystem. Und ja, wie er da hingekommen ist, wie Tracking eigentlich funktioniert, also wie GPS-Tracking eigentlich funktioniert, das erzählt er alles. Und ich wünsche ganz viel Spaß mit dem Podcast von Rainer und Bodo. Jetzt direkt rein.
Ja, willkommen beim Aoki Bar Talk. Wir haben heute als Gast den Bodo Erken von Trackerando da. Bodo, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Wir haben ja ein schönes Studio aufgebaut, mitten in einer Lagerhalle eigentlich von unserem Messebauer, weil Corona-bedingt geht das natürlich alles nicht so gut gerade. Und wir sind froh, dass du da bist und dass wir trotzdem hier ein Forum gefunden haben, wo wir uns mal austauschen können. Vielleicht wird es als Reihe auch nochmal ausgeführt, dass man sich auch nochmal irgendwo anders als Bar Talk irgendwo trifft. Und danke, dass du da bist.
Sehr gerne. Freut mich. Atmosphäre hier ist super. Finde ich eine klasse Idee. Ja. Bin gerne hier. Ist wirklich mal was anderes. Stehe gern zur Verfügung, um Fragen zu beantworten.
Ja, super. Wir haben ja den Top-Experten hier im Bereich Tracking. Das machst du ja schon etliche Jahre. Wir haben uns ja auch im letzten Jahr kennengelernt. Ich glaube, letztes Jahr war es, ne? In Riga. Genau. Der IoT Innovation Tour. Nee, das war nicht die Innovation Tour, sondern die User Group Meeting. Genau. Von der Software AG. Da bist du ja auch immer engagiert. Genau. Ja, schön, dass du da bist. Ich starte mal mit einer Frage und gebe dir wirklich Raum, das zu beantworten. Also, wir können uns ja jetzt ein Jahr und ich habe dich schätzen gelernt und bin froh, dass du da bist. Aber erzähl doch mal, wo kommst du her? Wie bist du zu dem geworden, was du bist? Also wo kommst du wirklich auch von der Ausbildung her oder vom Studium? Was hast du so gemacht? Und ich denke, da sind auch ein paar Sachen dabei, die ich noch nicht kenne. Also nimm dir ruhig Zeit. Wir haben hier wirklich alle Zeit der Welt.
Okay, sehr gerne. Wo komme ich her? Ich bin ausgebildeter Kaufmann. Bei der Siemens, sage ich mal, eine Stammhauslehre gemacht. Kurze Zeit in Mannheim studiert und dann irgendwann habe ich mich viel mehr fürs Ausland interessiert, habe dort entsprechende Jobangebote wahrgenommen und ein Auslandsaufenthalt war auch in den USA. Und dort bin ich dann zum ersten Mal vor 10 Jahren mit dem Thema GPS-Tracking in Berührung gekommen und das war hochinteressant. Natürlich auch eine andere Background in den USA, weil GPS-Tracking dort nicht von dem Datenschutz so eingeschränkt wurde, wie man das hier so kennt. Und die Technologie war auch weiter. Da war vor 10 Jahren in Deutschland oder in Europa GPS-Tracking noch nicht so bekannt. Das meiste, was man kannte, war aus dem Bereich Seefahrt. Im Seefahrtsbereich ist das Thema groß gewesen. Jeder, der Funk an Bord hat oder mit Seefahrt zu tun hat, privat wie beruflich, weiß, dass über Notfallsignale dann auch GPS-Koordinaten freigegeben wurde. Das hat sich alles komplett geändert und dort bin ich dann hier in Deutschland mit dem GPS-Tracking auf den Markt gegangen, im Consumer-Bereich mit einer Firma und dann auch mit einer entsprechenden Plattform, wo wir das für zukunftsträchtig hielten, diese Plattform so breit wie möglich aufzustellen, dass nicht nur GPS-Tracking, sondern nachher auch IoT möglich war. Und da kommt dann unsere Berührungspunkte, wo ich deswegen auch in Riga war. Ja. Und GPS-Tracking hat sich komplett gewandelt. Es ist nicht mehr GPS, sondern mittlerweile gibt es die verschiedensten Technologien. Das heißt, Positionserkennung für verschiedenste Anwendungen sind wichtig, ob Indoor oder Outdoor oder über verschiedenen Möglichkeiten der Ermittlung. Alles ist im Bereich Tracking, aber was wichtig geworden ist, auch, weiß ich nicht, bei euch, ist immer, wo man die Position von verschiedenen Assets, Personen oder Fahrzeugen erkennt. Also da komme ich her, über 10 Jahre GPS-Tracking und bereue es nicht. Ist hochinteressant und ja, ist ja immer ein wichtiger Punkt, um weitere Daten zu verarbeiten.
Ja, ja, ich denke, auf die Technik kommen wir gleich nochmal, Tracking und so. Mich würde nochmal interessieren, du warst in den USA. Warum damals? Also einfach aus Interesse oder?
Nee, ja, Interesse immer.
Ja. Ich weiß, du bist immer interessiert.
Genau, richtig. Ausland hat mich immer interessiert. Ich war 7 Jahre in Dubai vorher. Und dort habe ich aber als Unternehmensberater war ich engagiert. Und wie das immer so ist im Ausland, man ist da ein bisschen flexibler als in Deutschland. Das heißt, wenn man ein anderes Thema hat, was einen interessiert und man Know-how dazu tragen kann, dann macht man das. Ich war als Unternehmensberater für deutsche Firmen in Dubai
tätig. Aber wann war das?
Das war von 2001 bis 2008.
Oh, das ist aber schon auch cool. Ja, und also, wie war Dubai da?
Dubai war hochinteressant. Ja. Ich fand Dubai sehr spannend und habe es auch geliebt, gerade weil man als Deutscher immer so Schranken aufgezeigt bekam. Nicht in Dubai, sondern in Deutschland. Also da hatte man ganz klare, auch bei der Siemens. Ich konnte Mitte 20 konnte ich mir ausdrucken lassen, was ich bei der Siemens als Rente kriege. Das ist jetzt nicht so eine Motivation gewesen, für mich da zu bleiben. Ja. Gut, man hat auf der einen Seite die Sicherheit, auf der anderen Seite denkt man, Mensch, die nächsten 40 Jahre weiß ich, was ich tun oder zu tun habe. Deswegen hatte ich mich mal entschieden, ins Ausland zu gehen, auch im Rahmen der Außenhandelskammer von Deutschland, und habe da als Unternehmensberater, gerade für Mittelstandsbetriebe, den neuen Markt Dubai praktisch mit betreut. Und es war hochinteressant, war spannend, es war alles irgendwie, alles war möglich.
Alles im Aufbau, ne?
Genau, alles im Aufbau. Natürlich auch viel Chaos und viele Probleme und so, aber trotzdem, der Spirit war so ein bisschen wie Goldgräberstimmung. Auch da mit allen Negativen natürlich auch, aber es war unglaublich, man ist jeden Morgen aufgestanden und hat ja neuen Straßenbezirk gesehen, der vor einer Woche noch nicht da war, neue Möglichkeiten, Unterwasserhotel, auch wenn es am Ende nicht gebaut wurde, aber es waren immer Ideen im Raum. Ja. Und das war für mich sehr spannend. 2008 kam ja dann die Finanzkrise. Ja, okay. Und das war auch für Dubai sehr schwierig und man hatte dann auch schon genug. Also ich glaube, wenn man so lange dann da ist, dann muss man irgendwann den Absprung schaffen zum normalen Leben wieder, weil sonst ist man da ein bisschen gefangen, dass man nur den Träumen und sonstigen Sachen hinterher. Das funktioniert natürlich nicht in einem Land, wo man selber nur immer Gast ist. Ne? Ja. Man kann nicht die Staatsbürgerschaft annehmen, ist nicht gewollt, also man kann da nichts für die Rente machen. Und dann bin ich zurück und da habe ich aber ein Angebot gekriegt aus Amerika und da hatte ich dann mit deutschen Technologien zu tun, aber auch unter anderem mit GPS-Tracking.
Und in den USA dann selbstständig oder?
Ja, eine Firma zusammen mit einem Amerikaner.
Ah, ja.
Und
wo war
der in New York.
Ach cool.
Okay. Aber ja. Selber habe ich aber nicht in New York City gelebt. Also da reichten auch die Einnahmen nicht.
Ja.
Selber habe ich im Bereich von Boston gelebt und die Firma war aber in New York City.
Okay.
Und der Amerikaner war der Finanzgeber und ich war praktisch so die Brücke für deutsche Technologien, gerade im Umweltbereich. Also
das heißt?
Das heißt zum Beispiel große Müllsortierungsanlagen. Die Müllsortierungsanlagen, die es damals an der Ostküste der USA gab, die waren alle von Anfang der 70er. Und da gab es keine explizite neue Technologie, wie hier in Deutschland oder auch in Europa, für neue Müllsortierung. Automatische Müllsortierung und so war alles neu. Und Rohstoffgewinnung aus dem Müll kannten die Amerikaner auch nicht. Hm. Wenn man genug Platz hat, wie in Amerika, wird alles vergraben. Okay. Und nichts wiedergewonnen. Ja.
Und da war das Thema Tracking, kam das dann auf? Oder?
Nee, da kam eine amerikanische Firma auf mich zu, eine amerikanische Tracking-Firma. Die hat als Hauptbestandteil gehabt, Autos zu tracken von Privatleuten mit der speziellen Funktion, das hatte mit New York City zu tun, dass man einen SOS-Knopf verbaut hat im Fahrzeug. Und dass darüber dann private Sicherheitsdienste aktiviert werden konnten. Ja. Und diese Technologie kamen die Amerikaner auf mich zu, um das in Europa zu platzieren. Und das war aber rein für die Automobilbereich. Also da gab es noch keine Personentracking als solches, sondern die Fahrzeuge wurden getrackt.
Mit so einem Panic-Button.
Genau, richtig. Ja. Einen verbauten Panic-Button und dann, ja.
Ja. Also eigentlich auch schon. Ja, so die rudimentärste Sensorik, die man so hat.
Genau.
Push.
Genau, richtig. Ja.
Okay.
Aber kann Leben retten. Also ja. War für mich alles neu. Panic Button im Auto kannte ich nicht. Und es war für die überhaupt gar, also für die Amerikaner selber war es überhaupt gar kein Thema, solche Systeme zu verbauen. In Privatfahrzeugen, in Firmenfahrzeugen. Es war für die Selbstverständlichkeit.
Ach so, ja, das stimmt damals, ne, mit GPS-Ortung.
Genau, richtig, ja. Also ist ja heute noch immer auch schwer. Und das ist auch gut. Datenschutz ist da auch sehr wichtig. Aber die Amerikaner hatten da so ein bisschen den, wie man die Amerikaner halt kennt, leichteren Umgang. Ja. Und deswegen war das ein großes Geschäft.
Ja, okay. Ja, würde mich auch interessieren. Also ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen, aber was ist so dein Eindruck, wenn du so lange in den Kulturen gearbeitet hast, einmal arabischer Raum und dann auch US-amerikanischer Raum, so von der Kultur? Ich meine, klar, wir Deutschen, wir halten uns immer so ein bisschen zurück, was neue Technologien angeht, oder das ist zumindest so die grobe Meinung. Ich finde, hier gibt's auch viel, viel Innovationen. Also so untern, das Licht unter den Scheffel stellen müssen wir auch nicht. Aber was so dein Eindruck, wenn man dann in den USA was macht oder auch im arabischen Raum? Oder ich weiß nicht, wo du sonst noch so.
Nee, das war, genau, das ist, soweit war das. Also die Deutschen, was ich immer empfunden habe, egal wo man hinkam als Deutscher, unsere Vorurteile, die ja positiv gemeint sind, Pünktlichkeit, Ordentlichkeit und fleißig, die sind überall bekannt, egal ob Araber oder Amerikaner. Das Ding ist nur, was man sieht und was man im Ausland mitbekommt und ist, dass die Deutschen es versäumen, ihre eigene, wie du sagst, das Licht unter Scheffel stellen wird. Zeichnet genau das die Problematik. Also ich glaube, dass die amerikanischen Firmen nicht in keinster Form besser sind. Ja, also Google, alle die hier in weltweit das Geschäft angeben, sondern sind halt nur think big. Ja, also wenn man in Deutschland eine neue Idee hat, kann man froh sein, wenn man 2-3 Millionen kriegt als Fördergelder von Hightech-Fonds oder privaten Investitionen. In Amerika ist das 10-fache oder 20-fache, was man direkt einem Startup in die Hand gibt, um zu sagen, okay, probier es aus, deine Idee hört sich gut an, wenn es funktioniert, ist super, dann ist das Gerät schon auf der richtigen Größe gescaled. Ja. In Deutschland sagt man immer, probier es vorsichtig aus und das funktioniert nicht. Ne? Ja. Also die Araber wie die Amerikaner sind nicht besser im Denken. Keiner von uns, sie riskieren nur mehr. Ja. Klar, in den arabischen Emiraten ist auch mehr Geld, aber trotzdem riskieren die mehr. Also wenn eine Idee da ist, wo die hinterstehen, da wird auch viel mehr Geld reingesteckt und das funktioniert.
Dafür sind ja auch diese VCs, ne? Also die Venture Capital Funds sind ja dafür da und da stecken ja wirklich auch Milliarden, also 10 Milliarden drin, ne? Im Vergleich zu, ich weiß nicht, wie viel Faktoren, habe ich letztens irgendwo gelesen. ein Faktor paar hundert, glaube ich, ne? Das was in Europa oder in Deutschland bereitgestellt wird für Risikokapital im Vergleich zum amerikanischen Markt.
Genau, richtig. Und das ist ein Riesenproblem. Also ich denke, wir haben viele gute Ideen in Deutschland, aber es wird nicht in dem richtigen Größe unterstützt. Das ist egal, wo wir die amerikanischen Erfolgsstories leben davon, dass ein Amazon 12 Jahre keine schwarzen Zahlen schreibt. Da wäre hier jedes Unternehmen schon eingeäschert worden. Und man geht hier immer vorsichtig dran. Ja, natürlich darfst du was anfangen, eine neue Idee, aber ich gebe dir mal 1 Million oder 2.
Erstmal Proof of Concept.
Genau, Proof of Concept und dann schon irgendwann will man die Return of Invest sehen und ziemlich kurzfristig. Das ist ein anderes Denken einfach. Mhm. So funktioniert das leider nicht. Du siehst das auch auf den Plattformen, den Crowdfunding-Plattformen, dass viele deutsche Firmen in Amerika ihr Geld sammeln, was ich total schade finde. Ja. Wir Europäer haben so viel Geld, es gibt so viele reiche Deutsche, Europäer gibt es auch unendlich reiche, aber wir verstecken uns irgendwie hinter Immobilien und weniger in den Startups, wo richtig Geld reingesteckt werden sollte.
Gerade aktuell, ne, ist eigentlich jeder sucht nach Möglichkeiten zu investieren, also eigentlich müsste das ja, wenn man das in einem breiten Portfolio aufstellt, auch möglich sein, auch in Deutschland große Risikokapitalfonds aufzubauen. Ich meine, es gibt die, aber im Verhältnis, glaube ich, hat es nicht mal ansatzweise die Größe.
Genau.
Und die fehlt auch vielleicht einfach die Kultur, ne?
Genau, das ist es. Ich glaube, das ist einfach eine Kultur in Sachen. Glaube ich, das Geld ist da. Wir sind sehr vermögend, alle in Europa. Wie in Amerika könnte man das vergleichen, aber die Kultur ist eine andere. Ja. Und das ist auch die Israelis, aktuelle Beispiele, der arabische Markt will mit den israelischen Startups und zusammenarbeiten, um denen Geld zu geben. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Also als ich in Dubai gelebt habe, musste ich 2 Pässe haben, weil wenn ich nach Israel reinreisen wollte, durfte ich keinen arabischen Passstempel haben. Das hat sich komplett geändert, weil man sieht, in Israel ist diese Startup-Szene unglaublich groß und auch sehr intelligent aufgebaut. Und da wollen Leute rein investieren. Und die Araber sagen jetzt, okay, selbst das machen wir. Mhm. Und was sehr, sehr gut ist. Also ich finde das ein hervorragender Austausch, auch wenn es da um Startups geht, die man finanzieren will. Aber da müsste Deutschland ein bisschen mehr machen. Also wir haben super Köpfe hier, super Startups. Und dass wir das Geld nicht in der Größe in unsere Firmen pumpen, verstehe ich nicht. Mhm. Aber ich bin da auch kein Finanzexperte.
Ja. wo wir gerade bei Kultur sind, man hört jetzt immer mehr so diese Begriffe Agilität, also das hört man schon lange, aber New Work, ich meine, du bist schon echt lange unterwegs und ich glaube auch, warst bei Siemens, großer Konzern und bist aber eher Entrepreneur und für dich selber unterwegs auch viel, glaube ich. In deinem Unternehmen selber, hast du da irgendein Instrument, Scrum oder irgendwas, oder wonach arbeitest du, projektbasiert oder irgendwas in der Art? Hast du irgendwelche Methoden, die du immer benutzt?
Das ist eine gute Frage. Also ja, eine Methodik habe ich, aber ich glaube, die ist eher so old-fashioned. Mhm. Also das ist eine Geschichte. Ich bin nicht der Überzeugung, dass die Stundenzahl, die man am Ende für ein Projekt arbeitet oder so, den Erfolg ausmacht oder auch nicht die Bewertung, sondern die Effektivität. Das kommt so ein bisschen aus dem Amerikanischen. Es gibt ja die Effektivität in dieser Zeit und so viel Know-how-Träger wie möglich versuche ich gerade als kleine Mittelstandsfirma an den Tisch zu bringen und dadurch die Lösung so schnell wie möglich zu finden auf der höchsten Qualitätsstufe. Okay. Deswegen sind ja auch so, ich mache Projekte mit euch, ich mache Projekte mit der Deutschen Telekom. Ja. Ich versuche immer, die Experten an den Tisch zu bringen, meine Expertise im Bereich Tracking dazu, aber das reicht ja nicht für ein ganzes Projekt, sondern das ist für mich die Effizienz, die ich am besten finde. Und dann kommt es nicht nachher darauf an, wie viele Leute, wie viele Stunden an einem Projekt sitzen, sondern es kommt darauf an, dass die richtigen Leute am Projekt sitzen. So sehe ich das.
Ja, ja. Also ich meine, das beste Beispiel ist ja hier, ne? Unser Ökosystem. Jeder hat seine Domainwissen und bringt das ein. Und Nur dadurch kriegst du halt einen IoT hin. Ne?
Genau.
Also die Hardware ist da, aber die braucht auch eine Cloud, die braucht auch Konnektivität und Sensorik und nur so kriegst du von Ende zu Ende das Ding.
Richtig. Hin, ja. Und das ist das, wo ich denke immer, die Konzepte zu erstellen, das ist so der Key-Faktor, das dann nachher zusammenzustöpseln und umzusetzen, ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, dass das technisch einwandfrei ist, aber das Konzept mit den Fachleuten zu erstellen, das ist das Wichtigste überhaupt.
Ja. Wo wir gerade bei Qualität sind. Ich habe da über dich oder von dir einen LinkedIn-Post gefunden.
Okay, jetzt kommt's.
Über 300.000 Likes, ne? Ist das?
Weiß nicht, kann sein. Also, okay.
Ja, stand da.
Okay.
The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten.
Genau.
Das hast du mal gepostet, 2013 oder so?
Ja, ich weiß gar nicht.
Oder 15, irgendwie LinkedIn. Genau. Und du hast 300.000 Likes dafür bekommen.
Es stimmt.
Ja.
Das ist es. Und so sehe ich das auch. Und glücklicherweise meine Kunden, die ich jetzt habe, auch. Aber natürlich, man gerade in, wie soll man das sagen, da ging mir das Ganze auf den Nerv mit dem Deutschen, der Schnäppchenjäger. Und es gibt einen großen Unterhaltungselektronik-Firma, die das ja noch auf die Spitze getrieben hat. War überhaupt nicht mein Ding. Ne? Mhm. Okay, das ist Consumer, ist immer was Spezielles, da wollen viele auch Schnäppchen machen, aber im B2B ist absolut für mich kein Platz für, dass man sagt, billig oder Schnäppchenjagd, das macht keinen Sinn. Ne? Es ist, und ich komme von einer Großfirma wie Siemens, die natürlich auch, es ist immer wichtig, dass der Preis die Qualität widerspiegelt, die ein Kunde sich erwünscht.
Ja.
Ja, und das, denke ich, habe ich mal so mit dem Satz ein bisschen auf den Punkt bringen wollen, dass man immer sagt, okay, hier, ich muss dem Kunden das billig anbieten. Ja, wenn es billig ist und nicht funktioniert, da wird sich jeder Kunde lange dran erinnern oder so lang, bis er dich als Lieferant ausgetauscht hat und gesagt hat, ja gut, aber Qualität. Und ich habe jetzt Kunden bei mir, bei gerade ein gutes Beispiel, ich habe einen ganz kleinen Kunden bei mir, der ist schon 6 Jahre bei mir und hat eine ganz minimale Anwendung, relativ zahlt er dafür viel Geld, also könnte auch ein bisschen, wenn er im Konsumerbereich gehen würde, weil er hat Privatfahrzeuge, könnte auch ein Konsumerprodukt holen, wäre günstiger.
Ja.
Gerade mit gesprochen hat er gesagt, auch die Neuheiten, die wir anbieten und so, die braucht er alle nicht, aber die Qualität, er ist jetzt seit 6 Jahren super zufrieden, keine Ausfälle, es ist immer ein Service da und so, und er zahlt das.
Ja.
Wo ich dann sagen muss, okay, genau solche Feedbacks sind perfekt, weil die Qualität entscheidet am Ende.
Naja. Siehst du da, also ich weiß, es gibt halt viele Billig-Tracker mittlerweile aus Asien. Wir haben selber letztens mal so einen Versuch gestartet bei der Autosend, einfach einen Tracker, wollten uns die mal anschauen.
Das ist ja schön zu hören.
Ich glaub, da
das
waren,
ist hervorragend.
Wir waren 3 Tage, haben da, glaube ich, insgesamt also immer mal wieder 1, 2, 3 Leute draufgeschaut und haben das Ding einfach nicht zum Laufen gebracht. Ich glaube, 30 Euro bei eBay, einfach so, irgendwie so solche Geschichten. Ich meine, das ist jetzt ein wirklich negatives Beispiel, aber mit Sicherheit gibt es da auch Lösungen, die irgendwie funktionieren. Aber wo ist, wenn ich jetzt einen Industriekunden habe, ich denke mal, hier werden auch viele Industriekunden zuschauen, worauf muss ich achten beim Tracker? Was ist dann wirklich wichtig? Kommt natürlich bestimmt ein bisschen auf die Applikation an, aber...
Also ich sag mal so, und da ist kein Geheimnis, und es gibt ja viele Firmen, die Tracking anbieten und sehr gut sind, auch in Deutschland, also da bin ich ja kein Einzelbeispiel. Was man aber ein bisschen unterschätzt, ist die Hardware beim Tracker. Die ist sehr austauschbar. Da komme ich dann wieder zurück, wo ich sage, die Konzepte sind das Entscheidende. Und da muss man sehen, für ein richtig gutes Konzept muss die Hardware passen. Und da gibt es verschiedene Sachen, die man bedenken sollte. Wie du zum Beispiel sagst, man kriegt die nicht ans Laufen, das ist das eine Problem. Aber das andere Problem ist zum Beispiel, die Komponenten, die man online erwirbt, ob Alibaba oder Amazon, mhm, und sich so einen Tracker kauft, der 30 oder 20 Euro kostet, da sind keine Zuverlässigkeit, gerade für einen Bereich, wo man was tracken will. Also man hat aufgeblähte Batterien, explodierende, brennende Batterien. Das sind alles so Sachen. Dann ist so ein Tracker, wir haben es selber getestet auf einer Baumaschine, die Rüttelbeständigkeit. Ja. Also ein Tracker sieht zwar gut aus, wenn man den auspackt, sehen vielleicht einen Industrietracker, der das drei- oder vierfache kostet, genauso gut aus wie der von Amazon. Aber wenn sie den, oder wenn man den einfach mal auf eine Baumaschine installiert, dann ist der billige aus China für Consumer, nach einer Woche in alle Einzelteile zerfallen. Ja. Und der Industrietracker hält das 2-3 Jahre durch. Das sind einfach so Komponenten wie bei allem, wo sich der Industriestandard, auch im Bereich der Hardware für Tracking, massiv von dem Consumer-Standard unterscheidet.
Ja, ja.
Und dann mal abgesehen von Updates. Wir haben jetzt nur noch Tracker bei uns im Portfolio, wo wir Updates fahren können. Weil die Firmware ist natürlich schon entscheidend. Wenn ich überlege, jeder von uns nutzt ein Smartphone. Hm. Wenn ich kein Update bekäme für mein Smartphone oder du für deins, ja, dann wäre das Stand, also meins ist jetzt 1,5 Jahre alt, wäre es alt schon und würde ja nicht den neuen Bedingungen. Und so ist das auch beim Tracking. Tracking wird ja auch immer mehr mit Sensorik ein bisschen ausgebaut. Und wenn ein Tracker Updates kriegt, kann er die neuesten Features dann auch nutzen. Und deswegen muss so eine Update-Möglichkeit auch vorhanden sein. Und darauf gucken wir. Und natürlich gucke ich darauf, dass es Galileo-fähig ist. Mhm. Das ist ein Satellitensystem der Europäer. Und das ist mir natürlich auch wichtig. Wir wissen alle nicht, was kommt. Und klar, unsere amerikanischen Freunde werden das GPS nie abstellen oder so, weil sie es auch selber brauchen. Aber was, wer weiß, was passiert? Vielleicht eine neue Preisstrategie oder es wird abgeändert oder auch in Kriegsfällen kann so ein GPS-System verändert werden durch die Amerikaner. Da sage ich bei jedem, egal ob man es in, wir verbauen es in Müllfahrzeugen oder sonstiges, Galileo ist unser System, also überwiegend, da sind auch noch andere Länder daran beteiligt, aber es ist überwiegend europäisch und es ist sehr genau und wird 2021 vollwertig funktionieren und damit hat man eine gewisse Unabhängigkeit, was nicht verkehrt ist, gerade heute, egal wie die Wahlen in Amerika ausgehen.
Kannst du mal erklären, generell, wie funktioniert Tracking eigentlich? Also hat sich ja nicht jeder so detailliert mit beschäftigt. Also habe ich einen Sender oder einen Empfänger? Ich meine, jeder weiß, dass es irgendwie mit Satelliten zu tun hat, aber kannst du mal so grob einmal zumindest erklären, wie es funktioniert?
Also wichtig ist, weil Tracking ist es, also jetzt fangen wir mit GPS-Tracking, das heißt dieses satellitengestützte Tracking an. So ein Empfänger ist immer passiv. Also man hat keine Verbindung ins All, man wird nicht aus dem All ausspioniert, also das ist alles nicht möglich mit keinem Gerät, der ein GPS-Tracker ist. Also der GPS-Tracker empfängt selber von den Satelliten spezielle Zahlencodes, die er dann umrechnet und daraus dann Länge und Breitengrad berechnet, wo man sich gerade befindet. Die Genauigkeit ist unterschiedlich, kommt auf den Chip an, wo man auch steht. Also auf einen halben Meter genau ist in unserem privaten oder Industriebereich nicht möglich.
Ja.
Da sind Zusatzsysteme notwendig. Aber es ist ein einfaches und, sag ich mal, bewährtes Komponente und ist an sich so nicht sehr intelligent. Man weiß, wo man ist oder wo das Gerät sich befindet. Die Intelligenz kommt erst, wenn man dann diesen Tracker versucht, mit einer intelligenten Plattform zu verbinden oder mit einer anderen Anwendung und dann sagt, okay, wenn du dich da befindest, dann muss auf dieser Plattform anscheinend, dass jetzt eine Leerung des Fahrzeugs, wenn es jetzt ein Kipplaster war, erfolgt ist. Dann fängt die Intelligenz an. Also die Software ist das Wesentliche. Die Hardware muss zuverlässig sein, und ist also kein Spionagewerkzeug, sondern ist rein ein Berechnungstool, wo man sich gerade mit diesem Gerät befindet. Das ist also sehr simple Technik, schon sehr bewährt und rettet also auf der ganzen Welt immer Leben. Ne? Also in der Schifffahrt sind GPS-Tracker das noch immer dasselbe. Für sämtliche SOS-Rufe werden die GPS-Positionen genutzt.
Das heißt, ich habe diesen Chip und der ist eigentlich nur in der Lage, die Position zu identifizieren.
Genau, richtig.
Und mit dieser Position gehe ich dann in meiner Firmware, in meinem unterliegenden System, verarbeite ich da weiter und schicke das dann beispielsweise über eine SIM-Karte in meine Cloud.
Genau, richtig. Also die Konnektivität kann man sich aussuchen, ob man SIM, um weltweit tätig zu sein, ob man innerhalb Gebäuden andere Bluetooth, Wi-Fi, andere LoRaWAN, alles Möglichkeiten und Technologien, die sehr zuverlässig sind und für den speziellen Bereich, den man halt abdecken möchte, dann sich für entscheiden kann.
Okay, das heißt, ich kann eigentlich auch Koordinaten so identifizieren und brauche jetzt nicht unbedingt immer eine SIM-Karte dann. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt einen Firmware-Update-fähigen Tracker verwendest, der dann auch wirklich unterwegs ist, hat man wahrscheinlich immer eine SIM-Karte drin.
Richtig, genau. Also die Konnektivität des Trackers ist so ein bisschen das wichtige Bindeglied, um den Tracker aktuell zu halten, um die Daten in Echtzeit zu übertragen in ein System. Und da muss man sich dann entscheiden, was man benutzt. Also zum Beispiel im städtischen Bereich nimmt man oft LoRaWAN, weil es günstig ist. Aber wenn man das an einen Güterzug haftet, der durch ganz Europa fährt, dann ist natürlich noch GSM-Standard das Wichtigste, um die Konnektivität aufrechtzuerhalten.
Ja. GSM ist 2G und...
Genau, 2G. Ja, ne? Aber so. Natürlich, LTE haben wir auch. Also das kommt dann auf die Tracker an, die man haben will. Gibt's alles.
Okay. Und also GPS ist quasi, oder GSNN,
so heißt es? Nee. Genau, GSNN. Ja, genau, richtig. Ne? Ja, genau.
Ist eigentlich der Standard, der aus den USA kommt, damals vom Militär entwickelt. Genau. Und irgendwann habe ich gelesen, haben die den Filter für die kommerzielle Nutzung abgeschaltet. Ja. Und dann war es genau genug, dass halt auch wirklich diese Use Cases da waren. Also vorher war es auch genau genug, aber da wurde es nur militärisch genutzt.
Ne? Richtig. Und diesen Filter, also 1900, irgendwie in den 70ern haben die das erfunden, ist das Napster gewesen für Amerika und fürs Militär. Und dann, als die den Filter runtergenommen haben, war für uns alle erst die Autonavigation möglich. Also vorher hätte die Autonavigation nie funktioniert, nur durch den Wegfall des Filters. Allerdings diesen Knopf, um den Filter wieder zu aktivieren, den gibt's noch. Also sollte mal ein Fall eintreten, wo Amerika sagt, okay, wir dürfen jetzt nicht mehr genau abbiegen dann mit unserem Auto, dann ist diese Aktivierung des Filters natürlich jederzeit möglich.
Ist ja dann auch ein Thema für autonomes Fahren oder sowas, wenn dann sich darauf verlassen wird, parallel noch?
Richtig. Ja. Da bin ich, also da bin ich dann kein Fachmann mehr, aber wer jetzt bei autonomes Fahren Galileo nutzt oder, also was viele GPS-Tracker jetzt machen, die haben fast, also GPS, das amerikanische System, dann sind die Galileo auch fähig. Und GLONASS, das ist das also russische System oder osteuropäische System, kommt drauf an. Und damit hat man natürlich so viel wie möglich abgedeckt. Das sind die drei Satellitensysteme. Die
so das heißt, wenn ich so Container tracken möchte, Schifffahrtscontainer, brauche ich alle drei Systeme auf meiner Plattform?
Genau, an sich im Moment noch GPS und GLONASS und Galileo ab nächstes Jahr vollwertig. Ja. Galileo ist jetzt ist schon hochgefahren. Aber für eine vollwertige Funktion müssen wir noch bis nächstes Jahr warten.
Okay, das heißt Genauigkeit GPS, wo sind wir da ungefähr? Ist das mal im Standard?
Ja, das ist eine gute, genau, das ist wieder die Umgebung. Ja. Wenn Sachen wie Hochspannungsleitungen sind oder große Fassaden, die mit Spiegelverglasung sind, das beeinflusst alles die Satellitenempfänge für das Gerät. Aber man kann jetzt so sagen, zwischen 5 und 10 Meter auf alle Fälle.
Ja.
Also das ist da
auf alle Merkt man ja auch manchmal so, wenn man durch einen Tunnel fährt oder ne? Solche Geschichten, richtig.
Also Tunnel ist so
ist eine Geschichte. Problem, ja. Genau. Manchmal biegt er ab oder irgendwas oder man soll abbiegen und ist nicht da. Oder
so, ne? Also Tunnel sind so Sachen, auch was immer mehr geworden ist, seit 2 Jahren sind wir jetzt drin, sind Indoor-Tracking und da funktioniert GPS nicht. Hier jetzt in der wunderschönen Lagerhalle mit dem Wellblech könnte es noch funktionieren. Aber ist das eine Betondecke oder eine Stahldecke, ist kein GPS mehr möglich. Ja. Und dann muss man andere Lösungen finden.
Da hast du auch was im Portfolio wahrscheinlich?
Definitiv, weil Indoor-Tracking immer wichtiger wird. Ja. Also im Bereich von Flughafengebäuden oder auch jetzt, okay, aktuell Covid-19, ist Indoor-Tracking natürlich enorm wichtig. Da nutzt man aber andere Technologien wie Bluetooth, Wi-Fi, um halt den Stand auch zu bestimmen. Da ist die alte Technologie oder nicht die alte Technologie, sondern der alte Lehrsatz, okay, wenn ich drei Punkte weiß, dann weiß ich ja, wo du stehst. Und das versucht man halt dann mit Hilfsmitteln hinzukriegen. Oder baut sozusagen eine Herde auf, dann weiß man, wo sich 3-4 Leute von 100 befinden und kann dann die Standpunkte der anderen berechnen. Das kann man, geht auch.
So ein Mesh-Netzwerk?
Genau, so, ja. Genau.
Das mit Bluetooth und Beacons?
Genau, richtig, ja, genau.
Ja, okay.
Also es sind sehr viele Lösungen da am Start und ist sehr zuverlässig. Da kann man dann sagen, je mehr ich die Infrastruktur erhöhe, also je mehr Empfänger ich da habe, kann ich es wirklich auf 10 Zentimeter. Wir haben in Produktionsstraßen, wo die Zulieferung von Ersatzteilen kontrolliert werden muss, kannst du bis auf 5 Zentimeter runter, also 5 bis 10 Zentimeter runter, das genau definieren, wo diese Zulieferung stattgefunden hat. Damit man auch weiß, dass dieser Tisch, der praktisch beliefert werden sollte, auch die Belieferung bekommen hat.
Erzähl mal bitte von dem Use Case. Also was kommt da an?
So, okay. Es gibt bei Produktionsabläufen, wo wir denn, gibt es immer Ersatzteile oder Teile-Nachlieferung, sagen wir so. Teile-Nachlieferung, wenn Teile ausfallen, also qualitativ nicht zu verarbeiten sind, müssen nachgelieferte Teile für die Produktion sofort ausgelöst werden. Ja. Und das hat in der Vergangenheit sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und man wusste nicht, weil an dieser ganzen Produktionskette mehrere Stationen dranhingen, man wusste nicht, wann das Teil wirklich an dieser Station, wo es hin muss oder wo es gerade benötigt wird, angeliefert wurde. Da wurde dann wurde dann Tracking genutzt, Indoor-Tracking, um dann diese Belieferung des Teils, was fehlt, für die Produktion direkt in Echtzeit nachzuvollziehen. Und dann hat man die Routen innerhalb der Fabrik optimieren können und die den Stillstand minimieren, weil die anderen sahen schon, okay, in 4 Minuten, also es geht dann wirklich auf die Sekunde, da steht da 4:13 ist die Lieferung dort. Und dann wissen die anderen, dass es dann wieder alles anfährt. Ja. Und das war die Minimierung der Stillstände, weil sonst wussten die nur früher immer, okay, jetzt hat er das Teil bekommen und jetzt fährt der an und jetzt müssen wir alle anderen auch hochfahren, damit die Produktion wieder weitergeht. Das kann jetzt durch die Echtzeitübertragung, da haben die so einen Bildschirm, wann das Teil ankommt, besser koordiniert werden und die Stillstandzeiten werden minimiert.
Ah ja, ja, sehr gut. Cooles Thema auch. Also das ist immer ein schönes Beispiel, finde ich, wo es dann einfach durch diese Tracker- oder Sensoriklösungen im IoT-Bereich einfach die übergeordneten Systeme auf einmal effizienter werden. Ne? Das ist ja auch ein Riesenthema, finde ich. Ja. Ich finde immer, wenn man sich so diese ganzen IoT-Use-Cases anguckt, da gibt es so viele so Klassiker, Mülltonnenüberwachung ist immer so ein Riesenthema. Aber es gibt halt auch echt viele Themen, so wie du jetzt gerade beschrieben hast, wo einfach Effizienz der Output ist. Ich meine, das ist bei diesem Mülltonnen-Thema vielleicht auch, weil ich dann meine Routen besser planen kann. Aber einfach, wenn ich mehr Daten erhalte, dann schaffe ich es einfach effizienter, meine Logistik zu planen oder meine Teileanlieferung. Das ist von deinem Beispiel.
Und ich glaube, bei IoT, und deswegen finde ich eure Sache so super, ist dem Kunden ist wichtig, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, wirklich von der ersten Minute an Geld zu sparen. Das ist für ein Umsetzen von einem IoT-Projekt, was so ich ein bisschen begleitet habe und auch im Tracking, immer das Wichtigste. Und da ist natürlich genau sowas, dass du sagst, okay, ab morgen, wenn du das System nutzt, auch mit eurer Sensorik oder so, werden Stillstandzeiten verringert, ist sofort ein Geldthema. Ja. Man spart sofort Geld. Und das sind so Sachen, die im Moment noch sehr im Vordergrund sind. Wir haben natürlich auch die Sachen mit Analysen. Also wir sammeln erst Daten und dann kann man diese Daten analysieren und dann kann man bessere Vorhersagen treffen. Aber da tun sich bei uns Kunden noch schwer. Und wenn man ein Projekt heutzutage im Tracking umsetzen möchte, ist das immer wichtig, dass unmittelbar man damit Geld sparen kann. Das ist das Entscheidende bei uns.
Ja. Ja, es gibt halt dann auch eine bestimmte Sicherheit und man hat erstmal was zum Anfassen. Ich glaube, der Rest ist auch sehr komplex oftmals und du kannst es nicht als Geschäftsführer oder als Entscheidungsträger immer verantworten. Und manchmal hast du ja, wenn du die Aufgabe bekommst, okay, kümmere dich mal um IoT, dann ist das ja auch deine Verantwortung, dass das Budget vernünftig eingesetzt wird in einer großen Firma oder sowas und dann willst du ja auch relativ zügig Erfolge haben. Ne? Und wenn du dann erstmal 2 Jahre Daten sammelst und dann irgendeinen Algorithmus darauf loslässt und dann herausfindest, dass du vor einem Jahr hättest was anders tun können, ist vielleicht auch nicht der richtige Use Case. Ja, das kann ich gut verstehen.
Ja. Ich würde nicht sagen, also diese Analyse und so das ganze Thema KI, um es nachher besser zu machen nach einer gewissen Zeit, wenn man genug Daten gesammelt hat, ist bestimmt sehr wichtig. Aber wir machen nur die Erfahrung, weil wir so mittelstandsorientiert sind, dass der kurzfristige Kosten oder die kurzfristige Kostenreduzierung das Entscheidende ist im Moment. Ja. Also da ist man noch weiter weg von KI und Analysen irgendwann fahren und so. Das ist jetzt nicht im Fokus.
Ja. Generell Preis, wie siehst du das? Also ich meine, wir haben hier schon ein paar Statements. Klar, es gibt günstige Lösungen. Ich meine, das ist klar, das wird jetzt in die Industrie nicht einsetzen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass diese ganzen IoT-Projekte oder sehr preisgetrieben sind, weil es halt auch oft sehr oder relativ groß direkt gedacht wird, wenn ich mit großen Firmen spreche. Ne? Da steckt immer viel dahinter und dann muss man immer mit dem Preis sofort runter. Ist das im Tracker-Bereich auch so oder siehst du einen Unterschied zwischen, ich sag mal, kleinen Use Case und kleineren Kunden großen Kunden oder ist es umgekehrt im Industriebereich
irgendwas? Definitiv. Also wir sind fokussiert auf den Mittelstand und wir haben auch kleine Mittelstandsbetriebe und ich muss sagen, da bin ich mit dem Preis Getriebenheit sehr verschont, weil es nicht in die Tausender Stückzahlen geht. Ja. Wir haben keine Projekte, wo wir 3.000-4.000 Tracker auf einmal installieren müssen. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben kleinere Lösungen und dann kommt es darauf an, dass wartungsfrei ist, die stabile Plattform läuft. Dann ist es natürlich in dieser Menge nicht so preisgetrieben bis auf den letzten Cent, als wenn man 10.000 Tracker verbaut. Ich halte aber klar, die Struktur einer Großunternehmens ist immer, dass der Einkauf vorne steht und Erfolge erzielen muss. Bei uns rufen nicht so viele Einkäufer an. Wir haben meistens mit Geschäftsführern zu tun oder Werkstattleitern oder Fuhrparkmanagern und die wollen ein Problem gelöst bekommen. Und dann ist das Thema Preis nicht so fokussiert. Aber wir haben auch Anfragen gekriegt von Logistikern. Und ganz klar sagen, da sollten über 4.000 Wechselbrücken gesichert werden gegen Diebstahl, weil hohe Diebstahlsrate war. Und die Vorgabe war, das System, was ein Tracking-System mit Echtzeitübertragung und Software, darf nicht mehr als 5 Euro kosten.
Ja, kenne ich.
Genau. Kann ich nicht umsetzen. Ist aber völlig unmöglich. Lustiges Beispiel, ich sage auch nicht den Namen dieser Logistiker. Die Lösung, weil natürlich keine technische Lösung für 5 Euro gab, wurde dann so umgesetzt, dass man Vorhängeschlösser, neue gekauft hat im Baumarkt, weil die günstig waren. Und mich hat dann ein Betreffender von dieser Firma angerufen im Winter und hat mir dann gesagt, ja, Herr Erken, das mit unseren Vorhängeschlössern war nicht so clever, die sind nämlich jetzt alle zugefroren. Klar, es ist ein bisschen eine Anekdote, aber so ist das. Also man kriegt natürlich nicht für wenig Geld dieselbe Lösung und man, wie das immer ist im Geschäftsleben und muss man halt dann auch ein bisschen weiter denken, okay, was will man eigentlich erreichen? Will man kurzfristige Ergebnisse haben und dann funktioniert das vielleicht für den Sommer, aber will man ein vernünftiges Ergebnis haben, muss man auch da investieren. Ich glaube auch, und da ist so ein Punkt, wo ich im IoT-Bereich ist viel verschenkt worden. Ich habe oft mitgekriegt, dass man IoT einfach als günstig dargestellt hat, das ist ja nicht so. Wir verwenden die höchsten Hardware-Komponenten. Also so ein Tracker oder bei euch die Sensorik, das sind enorme technische Gegenstände mit hoher Präzision. Und dann ist dahinter eine Konnektivität, eine Software, und das darf man einfach nicht verschenken. Ja. Manchmal haben wir das Problem, dass dann viele denken, ja, das ist wie Smart Home. Und Smart Home ist wirklich, also für mich so ein Horrorthema. Weil Smart Home hat jeder verschenkt. Ich weiß nicht, die RWE hat früher zum Stromanschluss auch ein Smart Home System dazu geschenkt. Und Smart Home kann man heute fast gar nicht mehr verkaufen, weil die Konsumenten gewohnt sind, Smart Home geschenkt zu kriegen. Und wenn man was geschenkt kriegt, hat man kein Wertgefühl mehr dafür.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Ich kann das Beispiel auch mal vom Sensorikbereich oder auch der IoT, der ist ja so aufgebaut, dass halt also IP65 und wirklich robust und für einen Feldeinsatz, so nennen wir das ja immer. Aber auch in der Sensorik, also die Sensorkomponente, ne, beispielsweise Temperatur messen, habe ich einen kleinen Platin-Messwiderstand. Also es ist relativ einfach. Ja. Das ist Cent-Artikel. Mhm. Aber das Ding halt wirklich IP69K, dass ich das in Salzwasser im Meer verbauen kann, mit einem Kabel anschließen kann und das auch nach 10 Jahren noch verlässlich genau. Das tut in seinem Temperaturbereich und geeicht ist. Und, ja. Dass ich das herstelle, das sind dann die 70 Euro, die der Sensor kostet. Ja. Ja. Und genau. Dass er dann vielleicht auch noch IO-Link spricht oder irgendwas in der Art. Ja, sehe ich auch so. Wer billig kauft, kauft zweimal.
Ja, ist so. Ist aber, wir haben das auch selber versaut, muss ich ja sagen. Also die Branche hat das auch mit dem IoT, 1000 Testdinger, alle umsonst und so. Die machen wir nicht. Ne? Also das ist so, wer Tracking machen will, muss sich dafür entscheiden und das kostet Geld und da wird nichts getestet und einmal umsonst oder so. Die Tests, die dann laufen, um das zu optimieren, das muss auch bezahlt werden. Es ist wie immer, wenn einer die anderen Tür irgendwas verschenken will, lehnst du ab. Aber wenn dir einer was teuer verkaufen will, dann hörst du erstmal zu, weil du die Wertigkeit sofort erkennst. Ne? Und dann entscheidest du, ob es Sinn macht oder nicht. Das ist ja noch immer deine Sache. Ja. Aber verschenken finde ich schade. Haben wir ein paar Sachen, also bestimmt in der Vergangenheit und wir auch falsch gemacht. Aber kommt, ja, müssen wir daraus lernen.
Genau. Das heißt, wenn ich jetzt Interesse am Tracking habe, Indoor habe ich gelernt, kannst du, Outdoor kannst du, generell kannst du, glaube ich, viel. Wie fange ich das an? Wo finde ich dich? Trackerando?
Also erstmal will ich noch eine Sache sagen, ja? Was wir von euch gelernt haben. Und zwar Autosenden. Ihr habt, und ich glaube, die Zahl ist nicht mehr richtig, deshalb sorry, du kannst mich korrigieren. Aber ihr habt ja angefangen, dass ihr sagt, okay, ihr könnt 6000 Sensoren anschließen.
Ja, mittlerweile sind es 12.
Genau, 12.000. Genau. Also hänge ich ein bisschen hinterher, aber ja, habe ich mir gedacht. Aber das ist total genial. Also, zu sagen, okay, wenn ihr euch für Autosend entscheidet, habt ihr die Auswahl von 12.000 Sensoren aktuell. Das ist sowas, wo ein Kunde nicht falsch liegen kann. Ne? Ja. Weil du kannst, also egal welcher Case dir kommt, es wird irgendwo passen.
Ne? Ja, der Witz ist bei dem, Entschuldigung, dass ich unterbreche, also es ist ja nicht nur Autosend, sondern generell der IoT, wer auch immer den vertreibt. Jeder kann ja dann bis zu 12.000 Sensoren aktuell Tendenz steigen, weil es halt diese IO-Link-Technologie ist, anschließen. Aber selbst wenn du für den einen Use Case beispielsweise das Produkt nicht mehr benötigst, also den Sensor kannst du dir vielleicht in der Maschinenhalle irgendwas anderes suchen, was du dann wieder damit verwenden kannst. Das heißt, du kannst es auch 2 oder 3 oder 4 Mal verwenden. Ne? Ja, okay, und du kriegst alles aus einem Haus. Ja. Also das ist auch der Vorteil, den wir so über die Jahre jetzt so mitbekommen haben. Dass du läufst auf dem gleichen System und hast nicht nur einen Use Case gelöst, sondern bist flexibel. Ne?
Genau. Ja. Aber das habt ihr richtig gut gemacht und da war ja die ganze IoT-Welt zufrieden oder happy, als dann einer kam und sagte, ich kann endlich mal 6.000 und jetzt 12.000 Sensoren anschließen. Da haben wir uns ein bisschen was abgeguckt. Da haben wir uns nämlich überlegt, warte mal, wir konnten, wo wir euch kennengelernt haben, so ein Dutzend Tracker, verschiedene Hersteller, also aber 12 bis 15 verschiedene Modelle anschließen auf unserer Plattform, was gut funktionierte in den Konzepten, wo es passte. Und wir dachten auch, wir sind damit gut unterwegs. Dann kamt ihr mit 6.000 Sensoren und dann haben wir auch gedacht, Mensch, da stimmt irgendwas nicht. Wir können Dutzend, sind da stolz drauf, die können 6.000 Sensoren anschließen. Das ist doch 1000-mal besser. Und das war für uns eine Anregung zu sagen, den Kunden die Wahl zu geben an verschiedener Hardware, über Tausende. Wir haben es jetzt nicht geschafft, auch nicht die 6000, aber wir haben dann auch entschlossen und haben gesagt, okay, die Plattform muss geändert werden, wir müssen jetzt dem Kunden die Wahl geben zwischen 1000, wir haben es geschafft auf 1100 verschiedene Tracker, kann man jetzt bei uns sofort nutzen, und das ist so eine Geschichte, die ich glaube, ihr, wie wir, dem Kunden es einfach machen, jegliches Konzept uns an uns heranzutragen, weil du sagtest, wie kommt der Kunde oder wie findet man uns oder die Wichtige ist ja, der Kunde ist nicht in dem Begriff GPS-Tracking zu suchen, sondern er braucht eine Standortsermittlung und mit dieser Standortsermittlung muss er ein Problem lösen, entweder schlechte Lieferzeiten, Unfallzahlen oder was auch immer, und dann ruft er uns an und dann haben wir das, also heute kann ich sagen, wirklich, wir haben bestimmt das Produkt dafür, bei 1100 verschiedenen Endgeräten, die er wählen kann, dass es passt, dass es die perfekte Lösung ist.
Okay, stark. Also das heißt, du verkaufst nicht wirklich Tracker, sondern genau. du verkaufst die Lösung, wo ein Ortungssystem dazu beiträgt. Ja. Und ihr macht Projekte mit wer auch immer da kommt.
Also wir machen das Wichtige oder das Entscheidende bei uns, wir machen Konzepte. Ja. Die Hardware, die wir jetzt alle nutzen können, dann betreiben wir die Software, also die Plattform für den Kunden, und das bedeutet immer einen großen auch Bereich an Service. Mhm. Und die Hardware fügen wir ein und wählen die nach unseren Kriterien aus, wie ich gesagt habe, zum Beispiel Galileo-fähig alle, damit auch in Zukunft die Dinger funktionieren.
Aber ihr steht dafür ein, dass die Lösung wirklich von Ende zu Ende gut funktioniert. Ah, ja. Genau, das ist ja der ähnliche Ansatz, den wir auch fahren, wo wir sagen, okay, von Sensorik bis zur E-Mail, die man dann vielleicht haben will, oder SMS oder Datenspeicherung, die ich dann für Versicherungsfälle benötige oder sowas. Richtig. Das bietet ihr von Ende zu Ende an und erstellt dann für den Kunden spezielle Konzepte.
Genau, richtig.
Ja, perfekt. Ja. Genau. Also, und trete dann auch dafür ein und ja, das habe ich mir oder haben wir uns nämlich von euch abgeguckt, dieses Prepaid-Modell oder dieses monatliche Abbuchungsmodell. Das hattet ihr damals, ist das immer noch?
Das ist immer noch. Hat sich nur vereinfacht. Okay. Auch da sind wir so ein bisschen, haben wir gesagt, okay, machen wir es einfacher. Wir hatten früher mehrere Tarife. Ja. Wenn der Kunde selber nicht weiß, was er braucht, ob 10 Sekunden Aktualisierung oder 120, wo ist der Unterschied, 3 Monate oder was. Und jetzt haben wir es einfacher gemacht. Jetzt haben wir eine Rate und damit hat sich der Fall.
Okay.
Und das ist auch für die meisten Kunden, die wollen eine Lösung. Ja. Was da drin steckt, ist denen egal. Sie muss zuverlässig sein, sie muss langlebig sein und sie muss einfach zu bedienen sein. Und das ist die drei Komponenten, die wir liefern müssen, und dann ist der Kunde zufrieden. Und
wo startet man da preislich? Wo liegt man dann?
Also ganz genau, wenn du einen Tracker aufschalten willst bei uns, dann zahlst du 5,80 € netto im Monat, um die Software zu nutzen. Mhm. Und dann kommt es darauf an, innerhalb Europa zahlst du nochmal 3 € für die Konnektivität. Ist der Tracker über Wi-Fi, Bluetooth nur im Indoor-Bereich, fällt die Konnektivität komplett weg. Mhm. Das heißt, da fällt dann keine Kosten mehr an, dann sind es nur noch die 5,80.
Cool.
Ja, und mehr gibt's nicht. Ja. Das war's.
Okay, mein Lieblingsthema. Okay. erstens, du hast 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Wir haben ja eben schon über Investitionen, Venture-Kapital gesprochen. Ich meine, letzte Zeit AI, Blockchain, Industrial Internet of Things, was auch immer da gerade noch so rumschwirrt. Mhm. Worin würdest du Tracking? Worin würdest du investieren? Warum?
Okay, eine sehr gute Frage. An sich würde ich sagen, ich investiere es in meine Firma. Wie viel war es? 1 Milliarde?
1 Milliarde, ja.
Ja, gut.
Dann brauchst du auch nicht mehr arbeiten.
Genau, richtig, denke ich. Ja, das ist eine gute Geschichte, ja. Aber von der Technologie her, 1 Milliarde würde ich persönlich in die Drohnentechnologie investieren. Also im privaten oder, sag ich mal, kommerziellen Bereich, nicht Militärbereich, ja, klar. Das vorausgesetzt. Es gibt viele super Use Cases für Drohnentechnologien. Wie beim Tracking ist es da am Anfang, und das ist jetzt schon Jahre her, habe ich immer beim Kunden gesagt, da kam immer, Tracking ist Big Brother is watching you. Und da habe ich gesagt, das ist wie ein Messer, Tracking. Ich kann da mir ein leckeres Brot mitschmieren oder ich kann einen damit erstechen.
Ja.
Das ist leider so. Deswegen ist das Messer nicht schlecht. Und das Messer ist eine geniale Empfindung gewesen. Aber wie man es verwendet, ist natürlich dann der Unterschied. Beim Tracking genauso und bei der Drohnentechnologie auch. Ich habe Use Case gesehen, wie zum Beispiel für Hochhäuser eine automatisierte Drohne, die Löschschaum versprühen kann, Leute retten kann, alles noch im Versuchsstadion. Aber wo ich denke, Mensch, mit solchen Sachen kann man viele Sachen wirklich vereinfachen. Auch der Einsatz in der Agrartechnologie, wo Drohnen viel besser gewisse Sachen überwachen können oder auch bestimmte Düngemittel verteilen können. Das sind alles so Sachen, die stehen noch am Anfang. Also für mich wäre 1 Milliarde in die Drohnentechnologie eine sinnvolle Investition.
Okay, ja. Aber ja, cool, spannend. Und wenn man so ein bisschen, beamen wir uns mal nach vorne, 10 Jahre weiter, was denkst du? Ich meine, sowas ist immer super schwierig zu beantworten, aber was denkst du, was hat sich gravierend verändert? Wo sind wir da? Was machen wir da?
Also ich habe auch da, okay, ich bin so Tracking-affin natürlich, wie du weißt. Da gab es mal einen interessanten Film und da wurde folgende Aussage getroffen und war alles fiktiv, war keine Reportage oder auch, aber da standen sich zwei Leute gegenüber, eine Dame und ein Herr, und die Dame arbeitete für ein Tracking-Unternehmen zufällig und sagte, okay, ab nächste Woche lassen wir Chips implementieren oder Implantieren. Also Chips implantieren. GPS-Tracking-Chips, wo dann in Echtzeit immer die Position übermittelt wird. Der Gegenüber lachte natürlich, wie wir alle würden sagen, wie entsetzlich, dauernd überwacht. Ist ja ganz furchtbar. Was soll das für einen Nutzen haben? Und dann kam die Aussage, wenn jede Person heute zu tracken wäre, hätten wir 85% weniger Entführung und über 90% weniger Missbrauch von Kindern. Das sind natürlich so Zahlen, wie man die jetzt, sag ich mal, auf Fakten prüfen kann. Aber ich sage, auf alle Fälle hätte man eine deutliche Reduzierung, ob es jetzt diese 80% oder 90% sind. Das heißt, wenn man in Zukunft weiß, wo Personen sich aufhalten in einem Notfall, ob das jetzt durch Technologie oder Implantate möglich ist, ist an sich egal. Aber das hilft, wenn es vernünftig genutzt wird.
Hm.
Ich halte das als Zukunftstechnologie sehr wichtig.
Ja. Gibt es, glaube ich, in Mexiko oder so, habe ich schon davon gehört. Da sind ja viele Kartelle, die dann tatsächlich auch Entführungen professionalisiert haben und sich darauf spezialisiert haben und dann reiche Bürger sind dann dazu übergegangen, ihre Kinder, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob Implantate, ich glaube tatsächlich sogar Implantate gab es.
Also möglich ist es. Also es gibt solche kleine Sender, die aber dann extra abgefragt werden müssen. Aber ich halte diese Information der Position in bestimmten Fällen, und das hat immer wieder zurück zum Messer, auch natürlich eine Überwachungsmöglichkeit, aber in Notfällen, wenn jeder wüsste, wo der Betreffende wäre, der dann einen Notfall hat und der Betreffende auch weiß, wenn er den Notfall hat, dass andere wissen, dass er einen Notfall hat, das würde so viel lösen. So viel. Deswegen
Sehe ich da die Zukunft. Ne? Lawinen, da haben wir auch mal den Tracker mit oftmals. Ja. Ne? Und gibt ja sehr, sehr viele Use Cases, wenn ich mit dem Fahrrad verunglücke oder irgendwo. Ne?
Genau, es sind Fahrradhelme gibt es mittlerweile, die dann beim Aufschlag selbstständig Notfall auslösen. Und ich denke, das ist die Zukunft generell, also Positionsdaten intelligent zu nutzen.
Ja.
Und das sehe ich, also dass wir nachher wirklich wissen, wo alle Sachen sind, nicht nur die Kinder, sondern auch die Sportgegenstände und alles. Und das sich automatisiert von der Position, weiß man dann, ob, okay, habe ich meine Sportgeräte da liegen oder habe ich die, auch in Kleinigkeiten, habe ich die irgendwo noch rumstehen oder rumliegen, ich muss sie jetzt mitnehmen, dann weiß man aus dem Kalender raus, in seinem Smartphone, dass man heute seinen Sport ausführt, was es auch immer ist, und dann steht da drin, nicht im Keller vergessen oder so. Ja. Also das hilft ja. Ja. Das ist ja also wirklich eine positive Geschichte. Da müssen wir so ein bisschen weg vom Big Brother, was natürlich dann da ist, wer es ausnutzen will. Aber ich denke, das hilft unheimlich.
Ja, ich meine, es gibt ja die Bestrebung. Ich glaube, Deutschland hat da tatsächlich auch einiges ja richtig gemacht, wie man jetzt ja gesehen haben mit Data Analytics, also ja. Ne, Facebook, ja. Skandal. Und es gibt ja immer wieder auch Datenskandale. Und ich denke mal, da hat Europa ja auch schon eine regulierende Funktion gehabt im Vergleich zu den Amerikanern, und die rudern ja auch so ein bisschen zurück, haben ja auch gemerkt, die Großen, man merkt ja immer wieder, dass immer auch darauf hingewiesen wird, dass man seinen Datenschutz vernünftig einstellt, genau. Bei Google, Facebook, wo auch immer man unterwegs ist, das passt dann schon, aber ich denke genau, das ist auch die große Herausforderung, da dann das richtige Konzept zu finden, den richtigen Datenschutz, die richtige Art und Weise, ja.
Ein Unterschied zum Beispiel, in Deutschland ist es vorgeschrieben, bei allen GPS-Trackern An- und Ausschalter zu haben.
Ja.
Das ist Vorschrift und das finde ich super.
Ja.
Also wer will nicht seine Ruhe haben oder was? Und im Zweifelsfall, auch wenn man sagt, okay, man wird nicht übertragen, es gibt ja so Setups, wo man dann bestimmen kann, dass der nur 3 Stunden läuft, wenn man bei der Arbeit ist oder so. Aber wenn man dann sicher gehen will und man kann ihn ausschalten, das ist perfekt, weil man muss natürlich die Geräte, die man sonst zur Hilfe hat, auch ausschalten können.
Ja.
Dann ist man auf der sicheren Seite.
Okay. Dann, wo holst du deine Inspiration her? Bücher, Podcast, wo? Oder sprichst du mit Leuten?
Genau, oder spreche ich mit Leuten. Manchmal, wie mit dir.
Ja.
Es ist ganz viel wirklich aus dem Alltag. Dann Podcast, muss ich sagen, bin ich ein Laie. Mhm. Definitiv. Ich bin mittlerweile ein YouTube-Fan. Was ich gestern noch nicht konnte, werde ich durch ein paar Tutorials mit YouTube übermorgen auch nicht können, aber ich versuch's. Also YouTube ist, finde ich, ein sehr guter Channel. Podcast muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten, weil ich da noch zu wenig Berührungspunkte habe. Und sonst ist es wirklich mit Leuten austauschen. So old-fashioned. Jetzt zu Covid-19, die ganzen Kongresse fehlen, die ganzen Messen fehlen. Das geht mir schon ein bisschen unter die Haut, weil da fehlt mir auch die Inspiration, Leute wie dich kennenzulernen, eure Sachen, wie ihr die umsetzt, was ihr für Ambitionen habt und so. Das dann Austausch zu haben, Feedback, da bin ich halt noch old-fashioned. Kann ich nicht mit den modernen Medien. Also bin ich nicht so affin. Das Einzige, wie gesagt, mir was beibringen über YouTube gerne. Ist mir ja. Lieber als Bücher mittlerweile.
Okay. Ja, ist halt eine Informationsquelle genau. Mehr, visuell. Ja, aber ich bin da auch so. Mir geht es auch sehr ab, dass jetzt die ganzen Messen ausfallen. Ich meine, nicht umsonst treffen wir uns hier und machen super. Das nicht virtuell.
Ja,
genau. weil wir uns genau das gedacht haben, dass man genau das auch auf der Messe macht. Ja. Vielleicht sitzt man da nicht 1,5 Stunden, weil dann noch andere Leute kommen. Genau. Aber abends macht man das ja. Ne? Also man sitzt halt an der Bar und unterhält sich. Und
aber selbst an der Bar geht nicht mehr.
Ja.
Das ist auch,
also zumindest nicht im Businessbereich. Ne? Also im Privatbereich macht man es ja vielleicht sogar, ich meine, in der Bar vielleicht nicht, aber außen. Aber das ist eigentlich auch das, was ich immer sehr, sehr gern gemocht habe, nicht an der Bar zu sitzen, aber
das auch. Mochte mal, ich schon, ja.
Ja, genau. Okay. Nee, aber einfach neue Leute kennenzulernen genau. Und dann auch mal ein vertiefendes Gespräch zu haben, auch aus einer anderen Branche, und das muss auch nicht immer um das eigene Business gehen, nee. Ne? Sondern einfach so kriegt man Inspiration. Ja.
Und das finde ich super. Also für mich war das ein Lichtblick, hier wieder auf echte Menschen zu treffen und dann sich damit austauschen zu können. Die ganzen virtuellen Sachen sind sehr gut, weil ich denke, das hält uns alle am Leben, auch am Networking. Aber es kann es für mich persönlich nicht ersetzen.
Ja, definitiv. Genau. Schönes Schlusswort, glaube ich. Wir sollten mal zu Ende machen und dann was essen gehen.
Gerne.
Noch irgendwas, also wo findet man dich? Auf LinkedIn, weiß ich, bist du unterwegs.
Ach so.
Trackerando, wenn jemand Use Case im Tracking-Bereich gelöst haben möchte.
Genau, ja. Also da sind wir auch im Internet, okay, trackerando.de findet man uns. Ansonsten hoffe ich, dass irgendwie Empfehlungen immer, das wirkt bei uns ganz gut. Weil wir halt mit dem Kunden so relativ persönlich in Kontakt immer pflegen, damit wir auch wissen, welche Probleme er hat. Also ansonsten LinkedIn sehr gerne. Ja. Auch mich ansprechen auf Probleme, die man versuchen möchte zu lösen. Wir stehen immer mit Rat und Tat und natürlich einer Lösung, wenn man so dann gemeinsam gefunden hat, zur Seite.
Ja, ja, super. Dann ende ich mit etwas, das fand ich nämlich super cool, eine Empfehlung für dich. Die wollte ich mal vorlesen, weil ich habe dich auch so kennengelernt. Bodo ist zum Unternehmer geboren. In unserer Partnerschaft hat er nicht nur aktiv viele spannende Projekte und Kunden betreut, er war auch bei jedem Einzelnen mit Herzblut und Seele dabei. Lösungsorientiert, realistisch und vorausschauend. Sein Engagement scheint unerschöpflich und sein fantastisches Netzwerk umfasst alle Positionen und Bereiche der IoT-Welt. Wow. Zudem macht es unendlich Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Immer wieder gerne, Bodo. So, kann ich mich genau anschließen. Dankeschön. Und vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Okay.